Moin Moin und herzlich willkommen bei Manager of Wetterstein. Heute mit an Bord Robert.
Moin. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid.
Also ich weiß nicht, ob alle dabei sind, das muss ich jetzt noch kontrollieren im Nachhinein, aber ich glaube, es werden viele dabei sein. Denn es geht wieder um ein sehr beliebtes Thema und dieses Mal ist leider nicht dabei, aber das wisst ihr ja schon. Deswegen habe ich mir andere Unterstützung geholt in Form von Robert und es geht wieder um das allseits beliebte und jährliche Spiel des Jahres Nominiertenraten. Und genau, und weil ich das irgendwie total langweilig finde, eine Diskussion mit mir alleine zu starten, brauche ich natürlich immer jemand auf der anderen Seite, der im Zweifelsfalle sagt, nee oder doch oder na, schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Also es war ein bisschen schwieriger dieses Jahr, aber dafür sind es auch viele geworden. Ich freue mich schon auf deine Auswahl.
Ja, da sprichst du schon was an. Also ich habe auch das Gefühl, nicht, dass der Jahrgang schwächer ist, das ist ja immer so ein geflügeltes Wort oder so ein Satz, den die Leute viel in den Raum schmeißen, wenn es keinen eindeutigen Sieger gibt, wie Azul oder Flügelschlag, also gefühlt eindeutigen. Ich finde, das zeigt vielleicht auch nur, dass es viele gute gibt. Also ich muss sagen, ich hatte im Spiel des Jahres ein paar auf der Liste, wo ich sagen würde, die sind für mich alle stark und die hätten es alle verdient. Und ja, also ich finde den Jahrgang tatsächlich bei Spiel des Jahres stärker als den letzten, muss ich sagen. Aber dazu später mehr.
Ich auch. Also wie gesagt, besonders wenn ich die Top 3 letztes Jahr genommen habe, also nehme, dann wird dieses Jahr meine Top 3 auf jeden Fall stärker werden.
Gut, dann fangen wir mal an. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht natürlich und diese Liste beruht natürlich zum Teil auf unseren Erfahrungen und so zum ganz kleinen bisschen auch auf unseren Vorlieben, aber wir haben uns versucht, darauf zu konzentrieren, welches Spiel dann so die Kriterien der Jury wohl am ehesten erfüllen könnte, also sprich ein Spiel, dass die Szene, die, nein, nicht die Szene, Unsinn, ein Spiel, das diese Leidenschaft am besten rüberbringt und Leute zum Spielen animiert und natürlich nicht zu kompliziert ist. Das heißt, so mehr als eine Seite Regeln wird da in aller Falle nicht auf die Spieler zukommen. Und genau, also es sind auch Spiele dabei, die habe ich vielleicht nicht gespielt, aber die kennt man. Und Spiele dabei, von denen die ich persönlich nicht unbedingt spielen würde, aber wo ich viel Gutes von gehört habe und deswegen auch denke, dass die auch relevant sein könnten. Und eins davon, und dann beginnen wir schon mit der ganzen Sache, ist Similo von Horrible Guild. Wir wollen jetzt nicht komplett ins Detail gehen und immer erzählen, wie so ein Spiel genau funktioniert, aber nur, um es mal anzureißen, bei Similo spielen wir regelmäßig Karten aus. In diesem Falle ist es dieses eine Similo besonders beliebt, bei dem es um Märchenfiguren geht. Und man versucht halt immer irgendwie anderen irgendwie zu erzählen oder zu erklären, worauf man hinaus will, indem man weitere Karten spielt, um da Übereinstimmung zu finden. Zum Beispiel, weiß ich nicht, da ist jetzt eine Hexe und man spielt dann noch eine andere Person und die ist vielleicht weiblich, dann möchte man vielleicht was Weibliches raus. Oder vielleicht, dass es ja um Märchenfigur, könnte es auch sein, dass die eine Figur böse ist und die andere Figur auch böse ist. Und dass man dadurch quasi den anderen Leuten so, wie man schon halt von Similo, similar Ähnlichkeiten aufzeigt und diese dadurch auf das richtige Ergebnis kommen. Also ich persönlich fand es jetzt nicht so richtig interessant, aber ich habe viele Leute darüber reden hören, dass sie das interessant finden und vor allem in so ein Casual-Gamer-Runden häufig spielen und dass es halt auch ein guter Starter und Absacker ist und das ist auch immer ein gutes Kriterium, würde ich mal sagen. Hast du das schon von gehört?
Nein, gar nicht. Während du gerade darüber gesprochen hast, habe ich es bei BoardGameGeek aufgemacht, um mir darüber erstmal was kurz durchzulesen. Es ist ein kleines, aber von der Optik her echt schönes Spiel, muss ich sagen.
Ja, da haben sie auf jeden Fall investiert in die Grafiken, ne? Aber ich meine, darum geht's, ne? Es geht ja wirklich darum, bildlich irgendwas rüberzubringen. Und und wie gesagt, für mich ist es jetzt dann ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Aber wie bereits erwähnt, es wurde viel drüber geredet von anderen Bloggern, Podcastern etc. pp. Und deswegen denke ich, das könnte auf jeden Fall mit auf der erweiterten Liste sein. Und wenn du nicht noch was sagen möchtest zu dem Spiel, würde ich dann zum nächsten Spiel weitergehen und da würde ich auch das Wort direkt an dich erteilen.
Gut, dann kommen wir mal zu meinem ersten Wort. Also mein erstes Spiel ist Harry Potter. Das gehört zu einer Reihe von mir, nämlich Videospiele beziehungsweise Sachen, die wir aus dem Kino kennen, die dann zu Brettspielen werden. Weil ich glaube, durch Harry Potter wird die Jury auch sagen, dass es sehr viele Harry Potter-Fans gibt. Wichtig vorweg, man muss überhaupt kein Harry Potter-Fan sein, um dieses Spiel zu mögen. Aber ich glaube, ganz viele Fans kommen dadurch auch ein Stück näher zum Brettspielen, beziehungsweise es ist ein Kartenspiel. Und ich glaube, das findet die Jury gut. Das wird ja auch immer wieder gesagt, dass man anderes Publikum einfach auch mal ranführen möchte. Also ich hab's auch mehrfach gespielt. Ich finde die Aufmachung ziemlich cool, obwohl keine eigenen Illustrationen gemacht worden sind, sondern alles aus den Filmen. Es ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel und man spielt die 7 Schuljahre beziehungsweise die 7 Filme von Harry Potter und dadurch entwickelt sich dein Deck immer mehr. Es kommen immer mehr Regeln dazu. Das erste Spiel, also sprich Spiel 1, ist schnell erklärt und geht auch sehr schnell, aber mit den Jahren kommen immer neue Aktionsmöglichkeiten, Karten dazu und dadurch steigt der Schwierigkeitsgrad, besonders ab dem 4. Jahr. Und viel mehr will ich auch fast gar nicht dazu sagen, weil sonst würde ich irgendwas spoilern und man freut sich halt immer wieder, man macht ein neues Paket auf, da sind neue Karten drin und was passiert da, beziehungsweise welche neuen Gegner kommen da? Also man kämpft gegen Lord Voldemort mit bis zu 4 Charakteren. Und ja, also mich hat's überrascht. Und ich glaube, wegen dieser Thematik, dass die Jury da auch auf jeden Fall mal drauf geschaut hat.
Da mein erster Einwurf wäre, aber das ist alles auch nur Spekulation ist, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein kleines bisschen zu schwer ist vielleicht. Also vielleicht nicht mit dem ersten Jahr, aber vielleicht mit den späteren Jahren. Was würdest du dazu sagen? Also könnte das schon vor allem bei dem 6., 7. Jahr zu kompliziert werden für so eine Anfängerrunde?
Also ich sag mal, die ersten 3 Jahre, da kommt man wirklich gut rein. Klar, ab dem 4., 5. Jahr wird es ein bisschen schwieriger, aber da es kooperativ ist, kann dir halt auch ja, ich sag mal, ist ja eigentlich ein Familienspiel, wenn der Vater oder die Mutter oder Onkel halt den Kindern dann etwas hilft. Das ist wahrscheinlich auch gewollt, aber ich gebe dir recht, es wird dann ein bisschen schwieriger. Aber man kann ja auch, ich sag mal, wenn man das eine nicht geschafft hat, nochmal es spielen. Und vielleicht hat es auch den Reiz, das nochmal zu versuchen. Weil ich finde, Spiele, die man nicht immer gewinnt, haben auch einen gewissen Reiz.
So, wo wir bei der Problematik waren, eventuell zu schwer für das Spiel des Jahres, werfe ich dann gleich mal die Crew in den Raum von Cosmos. Also ich muss sagen, die Crew hat sowohl mir als auch diversen anderen, Brettspiel-Influencern zugesagt. Ich glaube, darüber braucht man fast gar nicht diskutieren. Also bei The Crew auch wieder kooperativ. Diesmal aber mit Stichspielen. Es geht darum, dass man Aufgaben hat, die man erfüllen muss, wobei diese Aufgabe einer bestimmten Person zugeordnet sind und diese Person zum Beispiel einen Stich gewinnen muss mit einer gelben 2 oder was weiß ich. Und da muss man ein bisschen Ahnung von haben, wie Stiche funktionieren. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ja, okay. Aber da gibt es halt auch wilde Diskussionen darüber, ob das Spiel jetzt nicht zu kompliziert ist. Und wäre diese Diskussion nicht entstanden, hätte ich ganz ehrlich gesagt, das Spiel gehört eindeutig ins Spiel des Jahres rein. Aber wenn man sich die Argumente anhört, die sind schon stichhaltig. auf eine gewisse Art und Weise natürlich nicht, würde ich dem nicht komplett zustimmen, also von wegen, dass das Spiel quasi unmöglich ist zu spielen, weil ich habe in meiner Kindheit nie Skat gespielt. Mein Vater, mein Opa haben alle probiert, das mir mal beizubringen. Ich hatte keinen Bock drauf. Und jetzt spiele ich die Spiele auch total gern. Sky King hier, Wizard und wie ist das andere? Das wir so gern mögen. Half-Point Heroes zum Beispiel ist auch sehr beliebt bei uns. Also, unproblematisch, finde ich. Allerdings bin ich auch nun schon kein normaler Brettspieler mehr. Keiner, der hier für Spiel des Jahres in die Zielgruppe fällt. Daher schwierig einzuschätzen, ob das denn tatsächlich da jetzt ein Kriterium sein kann. Aber ich finde, das ist auch auf so einer Kippe. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn was anderes Spiel des Jahres wird oder werden soll und die Crew aber laut der Jury auch das Potenzial hat dazu, dass es vielleicht dann diese Option nutzen und es hochschieben ins Kennerspiel des Jahres Niveau und sagen, okay, jetzt ist die Crew Kennerspiel des Jahres und das andere Spiel, was sie wählen, dann Spiel des Jahres. Ja, so meine Meinung dazu.
Ich hab's auch auf der Liste. Ich liebe auch Stichspiele. Mein absolutes Lieblingsstichspiel ist ja die Sieben Siegel, weil alle Karten sind im Spiel und kein Glücksfaktor. Darum habe ich mir auch sofort The Crew zugelegt. Ich muss sagen, zu dritt ist es sehr einfach, zu viert ist es gut spielbar und zu fünft ist es wirklich schwierig. Aber ich muss ganz klar sagen, es gibt so viele Leute, die lieben Stichspiele und also ich bin hellauf begeistert von dem Spiel. Und das Schöne ist ja, sie haben ja auch so einen kleinen, einfachen Modus mit diesem Satelliten eingebaut, um, ich sag mal, schwierige Aufträge vielleicht dann doch ein bisschen einfacher zu schaffen.
Ja, ja. Also wie gesagt, für mich, deswegen, wir haben es in die Liste reingepackt, für uns ist es ja tatsächlich ein Spiel des Jahres Kandidat. Also ich sehe jetzt auch nicht das Problem, das da drin zu lassen. Ich würde einfach weiter fortfahren. Was meinst du? Oder braucht das Spiel noch ein bisschen mehr Umsorgung
nein,
von uns?
Nein.
Gut, dann machen wir das nächste.
Ja, das, was ich schon angekündigt habe, auch wieder ähnliche Reihe, Minecraft. Auch, weil ich mir überlege, Minecraft ist halt auch ein Spiel, ich glaube, fast jeder von uns hat mal die PC-Version oder aus welchen Konsolen auch immer gespielt. Es zieht Millionen Leute an und mit jedem, den ich gespielt habe, der auch das PC-Spiel gespielt hat, hat gesagt, eine absolut klasse Umsetzung. Die Qualität der Karten beziehungsweise von der Pappe, die ist wirklich eher nur Durchschnitt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, es ist eine klasse Umsetzung. Es sind einfache Regeln und es geht sehr, sehr schnell. Und mit diesem Spiel holt man auch, ich sag mal, Kids, Teenies, die sagen, Brettspielen nicht unbedingt mein Fall, aber Minecraft kenne ich, das will ich mal ausprobieren. Und das habe ich jetzt auch im Freundeskreis gemerkt. Und darum, zumindest auf der großen Liste, denke ich, wird es dabei sein.
Wie lange würdest du sagen, ist so der Langzeitspielreiz? Also kann man das Spiel sehr viel häufiger spielen oder glaubst du, dass es nach 2-3 Runden dann schon der Drops gelutscht?
Also ich sag mal, am Abend würde ich es maximal 2-mal spielen. Es ist, ich sag mal, vielleicht würde ich es jetzt 1-mal im Monat spielen. Zu oft hintereinander, gebe ich dir recht, würde ich es jetzt nicht unbedingt spielen. Aber es hat irgendwie was Schönes, man buddelt und läuft da so ein bisschen rum. Es hat na klar nicht eine tierische Spieltiefe, es ist auch ein bisschen Glück dabei. Aber ich finde, es ist ein schönes Familienspiel, wo ich glaube, alle dran Spaß haben. Ich gebe dir recht, wenn man das alles einfließen lässt, wie oft kann man es spielen etc., dann würde ich es wieder ein bisschen abwerten. Aber wie gesagt, alleine das, dass man wieder auch anderes Publikum anzieht.
Ich habe das mit diesem Langzeitspielreiz nur deswegen reingeworfen, weil ich so ein bisschen die Angst hatte, dass das Minecraft-Thema so sehr im Vordergrund steht, dass sie vielleicht gar nicht so sehr auf das Spielprinzip geachtet haben oder das zu einem sinnvollen Spiel umgebaut haben, sondern dass es einfach nur darum ging, irgendwie die Marke auszuquetschen, weißt du?
Also es ist wirklich eine tolle Umsetzung. Es gibt halt drei Runden, drei Wertungsrunden und in jeder Wertungsrunde gibt es halt andere Möglichkeiten, wie man wertet. Dadurch gibt es schon eine ganz gute strategische Möglichkeit. Und ja, also es ist stimmig, aber wie oft ich es wirklich noch spiele, das weiß ich na klar nicht.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe noch auf der Liste Nova Luna. Nova Luna ist sicherlich nicht der Kandidat für Spiel des Jahres, aber ich finde, es gehört mit auf die erweiterte Liste. Ist bei Pegasus Spiele erschienen, von Uwe Rosenberg zusammen mit Corny van Morsel. So ein Kind von den Spielen der beiden, also Patchwork-Mechanismus zusammen mit dem von Habitats. Es geht darum, Aufträge zu erfüllen. Diese Aufträge sind auf Plättchen abgebildet. Diese Plättchen lege ich mir aneinander und die haben eine bestimmte Farbe, die sie ausmachen. Und ja, es stehen auch, wie gesagt, auf diesen Farbplättchen sind, wie gesagt, Aufträge drauf. Diese Aufträge sind in kleinen Runden Kreise angegeben und da steht halt, wie häufig die Farbe da vorkommen muss, die denn angrenzt an dieses Plättchen, was den Auftrag erfüllen muss. Und wer als Erster halt seine Plättchen losgeworden ist, um diese Aufträge also wer als Erstes genug Aufträge erfüllt hat, dadurch wird man dann scheibenlos, ist dann halt auch der Sieger. Jetzt habe ich tatsächlich das Spiel komplett erklärt, was eigentlich unsinnig ist. Aber wie gesagt, ich fand diesen Mechanismus relativ elegant. Habe erstmal von dem Spiel, bevor ich es gespielt habe, nicht so viel, sag mal, gehalten, weil ich dachte so, ja, okay, was will mir das denn als Neues geben? Aber ich fand es dann doch beim Spiel sehr angenehm. Wie gesagt, ich glaube, man kann das schnell runterspielen. Ist auch nicht so kompliziert. Klar, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, wann man jetzt was holt und wie weit man vorläuft. Da sind wir, wie gesagt, bei diesem Patchwork-Mechanismus, dass der ganz hinten ist, sich das auswählt und dann halt eine bestimmte Schrittzahl vorläuft. Und ich finde, das ist sehr eingängig und wieder klassisch 2 bis 4 Personen. Auch da macht man eigentlich fast nichts falsch. Allerdings habe ich auch nicht so viel in den Medien davon gehört, muss ich sagen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Also deswegen bin ich mir sicher, das wird nicht Spiel des Jahres, aber auch nicht so sicher, ob es auf die Liste ist, ob es auf die weitere Liste kommt. Genau.
Ich habe es mir in Bremen auf der Messe angeguckt. Vorher habe ich auch noch nie was von gehört, aber ich fand das mit diesem Mondzyklus halt auf dem Spielplan irgendwie so interessant. Und wie du schon sagst, die Plättchen und alles sieht halt ein bisschen anders aus als alle anderen Spiele. Und ich habe es nur, ich sag mal, zugeschaut. Aber ich habe es mir auf jeden Fall notiert, so dass ich es mir nochmal anschaue und auch auf jeden Fall mal spielen möchte.
Na dann, welches ist dein nächstes Spiel?
Mein nächstes Spiel ist das letzte zu der Kategorie, was ich am Anfang angefangen habe, nämlich City Skyline. Auch wieder, man holt Leute von einem anderen Genre beziehungsweise einer anderen Plattform an den Brettspieltisch. Es ist eine absolut tolle PC-Umsetzung. Es ist kooperativ. Ich glaube, dass dieses Jahr kooperativ oder solo eine wichtige Rolle spielt beim Spiel des Jahres. Was auch noch sehr schön ist, sind noch 5 Erweiterungen inklusive. Man kann also einen einfachen Start machen, ohne jegliche Erweiterung und kann sich dann innerhalb von 5 Runden oder ich sag mal, wenn man alle Sachen zweimal spielt, 10 Runden immer weiter steigern und kann dann sozusagen das Spiel noch extrem ausbauen. Und kooperativ, klar, man muss die ganze Zeit miteinander reden. Wo baut man die Plättchen hin? Also es gibt drei Hauptplättchen, Wohn, Gewerbe und Industrie. Was passt? Was will der andere legen? Hat man genug Platz? Wo hat man Platz für eine Feuerwehr? Also, und es geht auch sehr schnell. Also im Grunde nimmt man ein Plättchen, platziert es und dann ist schon fast der nächste Spieler dran. Also Downtime ist auch nicht so groß. Und da man sich beraten kann, finde ich es wirklich schön. Und die Solo-Variante ist nichts Besonderes, aber man kann halt gegen das Spiel spielen. Und wenn du dann viele Punkte machst, dann ja, kannst du dich sozusagen auf der Tabelle nachschauen, wie gut hast du es gemeistert. Brauchst du noch mehr oder weniger Übung? Ja.
Also ich muss dir bei fast allem zustimmen, nur bei einer Sache nicht. Und das ist die Einordnung in die Liste. Also für mich, also ich habe es auch auf der Liste, allerdings auf der anderen Liste. Und zwar bei Kinderspiel des Jahres ist es bei mir tatsächlich drauf gelandet. Weil ich tatsächlich, okay. Ja, ich fand tatsächlich, dass es dieses Abstimmen miteinander, ne, dieses wann spiele ich was, klar ist der Mechanismus an sich einfach, ich will was, pack das hin und fertig. Aber so gewinnst du
ja. Ich weiß, was du meinst.
Du musst ja wirklich sehr genau gucken, wann du was spielst und wie du was spielst und so ein gewisses Gefühl dafür haben. Und das ist, glaube ich, ja, klar, man kann das spielen, aber man wird dann halt auf Dauer wirklich regelmäßig verlieren. Und ich weiß nicht, ob das denn so erfüllend ist. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich gefühlt, also ich habe es jetzt nicht so häufig gespielt, dass ich sagen würde, ja, ich habe da den richtigen Durchblick. Aber das Mal, dass ich es gespielt habe, fand ich, das hat doch eine gewisse Herausforderung oder eine gewisse Komplexität, sodass ich das für mich persönlich ins Kennerspiel des Jahres reinschmeißen würde. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett vorbeigeht an deiner Einschätzung.
Wahrscheinlich liegt es an mir bzw. an uns. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gespielt und bin jetzt gar nicht so drauf gekommen, dass es auch ein Kennerspiel sein kann. Ne? Aber ich gebe dir recht, spätestens ab der dritten Erweiterung ist es dann eigentlich ein Kennerspiel.
Ja, man muss ja auch sagen, du bist ja auch ganz, ganz neu in dem Rate-Business. Da kann das schon mal, wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass ich da irgendwie mehr wüsste als du. Ne? Also ich rate nur 2 Jahre länger als du. Also von daher, keine Ahnung. Und so gut bin ich auch nicht gewesen im Raten. Also abgesehen von Azul, das wusste ich.
Aber wir waren uns beide ja auf jeden Fall jetzt schon einig, dass das auf jeden Fall in diesen ganzen Pool gehört. Das ist ja schon mal schön.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so, dass das, wo wir sehen, okay, da gibt es Potenzial, das stimmt schon. So, dann schmeiße ich mal meinen nächsten Kandidaten ins Rennen und das ist First Contact. First Contact ist so ein bisschen, ja, für Leute, die Codenames vielleicht schon satt haben und mal auf eine ganz andere Ebene gehen wollen. Und zwar ist es bei First Contact so, dass man die Gruppe einteilt in Ägypter und Aliens und die Aliens kommen halt auf die Erde und möchten kommunizieren. Und wie macht man das am besten? Tja, indem man auf Dinge zeigt und dann die Aliens antworten lässt, was sie glauben, dass das bedeutet. Also grundsätzlich geht es darum, dass man irgendwie ja eine Gemeinsamkeit, sag ich mal, unter den 25 ausliegenden Gegenständen erkennt, die umdreht und dann ein von den, es sind tatsächlich auch 25 Begriffe, die auf diesen vorhandenen Plättchen oder vorgegebenen Plättchen sind und auch 25 verschiedene Symbole, die immer zufällig angeordnet sind und den Aliens ausgeliefert werden, damit die Aliens sagen können, okay, der hat jetzt einen Schwein und einen Menschen und einen Vogel umgedreht, der wird wahrscheinlich lebendig meinen oder Lebewesen. Und dann gibt man denen das entsprechende Symbol dafür. Und dann sind die Aliens wieder dran und ja, können halt dann Geschenke einfordern und müssen halt selbst dann halt auch mit ihren Symbolen arbeiten und können sogar mehr Symbole aufschreiben, als sie eigentlich rausgegeben haben, sodass die anderen vielleicht sogar noch weitere Informationen bekommen oder noch mehr interpretieren können. Und auch wenn das Spiel vielleicht ein paar Schwächen hat. Die habe ich auch schon angesprochen, glaube ich mal, in der Folge Spielgefühl. Dann denke ich schon, dass es in diese Kategorie ganz gut reinpasst und vor allem für Familien einen leichten und angenehmen Einstieg bietet. Wie gesagt, es könnte vielleicht ein kleines bisschen zu schnell abbauen, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei mir eh der Fall, dass das gute Spiele auch trotzdem bei mir schnell abbauen. Es müssen schon sehr gute bis hervorragende Spiele sein, dass ich die nach einem halben Jahr immer noch spielen möchte oder dass ich die auch nach 10 Partien noch spielen möchte. Also von daher für mich definitiv ein Kandidat für die Liste.
Ich will mir das Spiel auch unbedingt angucken und bei mir ist das Spiel haarscharf von meiner Liste geflogen. Es war sozusagen eine Position höher, dann wäre es bei mir auch auf der Liste gewesen.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, für mich auch so ein Kandidat, wo ich weiß, ich finde es gut und ich finde, das passt du gut rein. Aber ich habe auch noch nicht so viel in den Medien gehört. Also das Medienecho ist jetzt nicht so groß, dass ich sagen würde, ja, also da reden auch andere drüber. Deswegen, ich könnte auch gut sein, dass es gar nicht drauf kommt. Aber für mich persönlich würde es drauf gehören. Und da kannst du auch schon mit dem nächsten weitermachen, wenn du möchtest.
Gut. Es passt vielleicht so ein bisschen rein. Es ist nämlich Pictures. Man hat auch Bilder in der Mitte. Und es ist ein klassisches, ich sag mal, Party-Familienspiel. Jeder, der Was denn das kennt, hat Ähnlichkeiten damit. Der wird wahrscheinlich Pictures auch mögen. Kommen wir kurz dazu. Man zieht aus einem Sack ein Bild, was man dann erklären muss. Und es gibt 5 unterschiedliche Sets, mit denen man Bilder erklären kann. Sowas wie Steine, Karten, Schnüre, Holz. Und ich glaube, das waren die auch schon. Ach so, kleine Würfelsteine, also kleine Würfel. Und jeder macht das gleichzeitig. Und wenn man dann fertig ist, guckt jeder bei dem anderen, was hat er aus dem mittleren Raster, sprich aus 4x4 unterschiedlichen Bildern, was hat der wohl gezeichnet, beziehungsweise gebastelt oder was auch immer. Und das finde ich ziemlich cool, weil das Material toll ist, absolut kreativ und ich finde so welche Spiele klasse und so ein bisschen Partyspiel, finde ich, ist auch immer irgendwie auf der zumindest Auswahlliste dabei.
Ich muss sagen, bei dem Spiel bin ich ein bisschen ambivalent. Also einerseits sehe ich den Punkt, dass es sehr einsteigerfreundlich ist. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Regeln gibt es dafür. Ne? Also viel wird es nicht sein. Super leicht verständlich.
Es sind vielleicht 5 Sätze.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich jedes Ding einmal kurz erklärt, ne? Ablauf. Und genau. Du kannst wahrscheinlich mit einem 8- bis 9-Jährigen kannst du ja locker mitstarten, oder? Also ich meine, was steht da drauf? 6 Jahre? 7 Jahre?
Ich denke 6, 7 Jahre, ganz, ganz klar. Mhm. Also darum, genau aus diesem Grund, einsteigerfreundlich ohne Ende. Beziehungsweise, wenn man es einmal zugeguckt hat, dann sagt man, ey, ich will jetzt auch mal oder so.
Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu meiner Ambivalenz. Der Grund ist, warum es bei mir nicht auf der Liste war, ist, dass ich denn fand, dass es nicht so viel Neues denn vielleicht bringt. Also ich weiß nicht, ob das, wie sehr das Kriterium jetzt ins Gewicht fällt, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass sie vor allen Dingen neue Dinge anpreisen möchten. Wobei, da muss man sagen, First Contact fliegt auch raus, weil ich meine halt, es ist Codenames mit ein bisschen anders, ne? Also, okay, shame on me. Also für mich gefühlt war da zu wenig Neues dabei. Aber an sich, klar,
ich geb dir recht.
Der Punkt, ja, also wir beide recht. Also der Punkt ist, es ist ein super schönes, einsteigerfreundliches Spiel. Der andere Punkt ist es Aushängeschild genug? Und da würde ich persönlich sagen, nein, aber du hast deine Liste, ich habe meine Liste und wäre blöd, wenn wir beide die gleiche Liste hätten. Dann müssen wir den Scheiß hier nicht machen.
Ich gebe dir recht, mit Sternchen. Ich denke, dass es nicht gewinnen wird.
Ja. Gut, dann kommen wir weiter zu einem kleinen, ja, ich weiß nicht, ob Hype das richtige Wort dafür ist, aber zu einem Titel, der schnell auf den Markt kam, viel Aufhebens gemacht hat und dann auch gefühlt wieder schnell weg war, aber noch häufig auf dem Tisch landet, zumindest bei mir. Und das ist Draftosaurus von Ankama-Boardgamebox. Ich habe vergessen, First Contact ist von Huch. Egal. Also Draftosaurus ist sowohl bei mir als auch im Medienecho relativ stark vertreten gewesen. Da muss man sagen, ja, gewesen, ist es vielleicht dann raus. Man muss auch sagen, das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. Es ist letztes Jahr zur BerlinCon erschienen. Und das ist ja nun quasi einer der frühesten Termine, wo Spiele rauskommen können, nachdem die Jury gewertet hat. Also die Jury schließt ja quasi ihre Pforten, wo Spiele in Betracht kommen, so Anfang April. Dann palavern sie das aus, dann kommt Mitte Mai die Liste und dann kommt zu Berlin kommt dann die Verkündung. Und dementsprechend ist ja Draftosaurus, das auf der BerlinCon letztes Jahr rauskam, wirklich direkt am Anfang gewesen. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum es jetzt nicht mehr so präsent ist. Aber für mich ist es ein einfaches, schönes Spiel. Kleine Kinder kommen gut rein. Vielleicht ist das Material, also Schrägstrich der Beutel, ne, über den wird ja viel gemeckert. Allerdings hat der Verlag auch jetzt irgendwie nachgebessert und schickt an jeden, der das möchte, einen größeren Beutel raus zu den Portokosten. Also man muss nur die, keine Ahnung, 1 Euro vielleicht an Porto bezahlen und dann kriegt man den großen Beutel zugeschickt. Ich habe das jetzt tatsächlich auch bestellt. Nicht, weil ich den Beutel unbedingt brauche, sondern nur, weil ich den Service testen wollte tatsächlich. Also ich habe mir auch noch, oder ich werde mir noch weitere Holzboxen kaufen. Also ich habe mir so eine ganz, ganz kleine Holzboxen geholt, damit ich da die Dinosaurier leichter weitergeben kann, ohne dass die Leute da reingucken, weil ich das einfach so interessant finde, dass es so ein bisschen geheimnisvoller ist. Kann man überlegen, ob das sinnvoll ist, aber es muss nicht zwingend. Es gab jetzt aber viele Leute, die haben sich immer darüber beschwert und ich habe das viel in der Firma gespielt und da haben die Leute meistens gleichzeitig gegessen und das ist natürlich schwierig, gleichzeitig zu essen und so die Dinosaurier zu halten und das ist dann echt ganz angenehm, wenn man so eine Box weitergeben kann, mit einer Hand aufmachen, die nur rausholen, zack, zumachen, hinstellen. Und wie gesagt, auch ich glaube, der Mechanismus mit diesem Draften, dass man die weitergibt und auf eine bestimmte Stelle stellt, der ist super einfach. Das Komplizierteste an dem Spiel ist tatsächlich, dass man sich merkt, welche Station bringt wo Punkte. Aber wie gesagt, mein 8-Jähriger hat das nach dem zweiten Spiel perfekt drauf gehabt. Also nach dem ersten Spiel lernen, zweites Spiel vernünftig anwenden, zack. Jetzt spielt er das mit wie jeder andere auch. Also ich finde, was das angeht, sehr schönes Material, leichter Einstieg, ist mal was Neues. Also für mich gehört es mindestens auf die Liste. Ansonsten gucke ich nie wieder auf deren Seite. Nee, war Spaß. Werde ich trotzdem tun.
Ich stimme dir da auch komplett bei allen Punkten zu. Ist bei mir auch auf der Liste. Ja, simpel, schnell erklärt, einsteigerfreundlich, auch für Kinder gut spielbar, ist alles schön und ja, dass auch fast keine Downtime ist und so, das finde ich alles super.
Ich glaube, man kann gar nicht, ich glaube, da ist quasi gar nicht keine Downtime, ne? Also ich meine, klar, wenn einer sagt, ich muss noch überlegen, ja, und die anderen sich sagen, ja, was willst du überlegen, du hast genau 2 Dinos zur Verfügung, ja, aber wie häufig kommt das vor, ne? Also
ja. Nö, also wirklich schönes Spiel.
Da sind wir uns wenigstens einig. Sehr gut. Dann machen wir mit dem nächsten weiter.
Ja, dann komme ich jetzt zu einem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von dir wieder gesagt bekomme, dass es eher ein Kennerspiel ist, aber gucken wir mal. Für mich der Kartograf.
Red erst weiter, ich mache das am Ende.
Okay, ich finde es klasse, große Gruppen, kleine Gruppen, auch wieder solo spielbar, durch immer wieder unterschiedliche Wertungstäfelchen. Also man hat ja 4 und wertet die ja in unterschiedlichen Jahreszeiten. Kommt immer wieder was Neues ins Spiel. Manche sind besser, manche sind schlechter. Es gibt da auch fast keine Downtime, außer es überlegt jemand sehr, sehr lange, wie zeichne ich was auf meine Karte ein. Und trotz alledem gibt es dann halt auch noch diese Verräter, heißen die, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr genau, womit man halt einen anderen Mitspieler ein bisschen ärgern kann, weil man ihm was dann einzeichnet, was ihm wahrscheinlich dann gar nicht passt, beziehungsweise man zeichnet es so ein, damit der andere möglichst viele Minuspunkte hat. Und also ich find's klasse, dass es, wenn alle es können, man kann es super zum Anfang spielen, super zum Ende und man macht einfach nur die Schachtel auf und kann eigentlich sofort loslegen. Für mich alles ein Pluspunkte. Die Mechanik gibt es oft, gibt es in unterschiedlichen Varianten. Für manche ist die vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht schon, aber ich, ja, also mir gefällt's und im Freundeskreis gefällt's auch vielen und dementsprechend ist es auf meiner Liste.
Ja, also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, das gehört nicht auf die Liste, also von der Schwierigkeit her, also ich habe es tatsächlich ignoriert bewusst, weil es mir dann langsam irgendwann dann doch zu viel wurde mit den ganzen Roll and Rides. Aber ich sehe auch schon viele Leute, die damit sehr viel Spaß haben, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, freut sich das Spiel doch sehr viel Beliebtheit, weil es doch in schön vielen Gruppen spielbar ist und auch ganz angenehm zu spielen. Gibt sogar Tabletop-Simulator-Varianten oder Tabletopia-Varianten, wobei die relativ lang brauchen, weil man da viel friemliche Sachen machen muss. Aber an sich würde ich dir zustimmen, das ist ein sehr angenehmes Spiel, sieht auch hübsch aus. Da ist halt die Frage, wo wir die ganzen Rule and Rights haben, macht das da noch den Unterschied? Also würdest du sagen, es sticht aus der Masse der Rule and Rights wirklich so stark heraus?
Wahrscheinlich nur bei mir. Also ich denke, wenn man irgendwas anderes zuerst oder häufiger schon vorher gespielt hat, dann spielt man das vielleicht nicht mehr. Aber das ist jetzt so bei mir so das Erste, was ich begegnet bin und dementsprechend war es jetzt stärker bei mir da als andere.
Okay, ja klar, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dieser Effekt, ne? Aber ich sag mal so, das ist ja vielleicht auch dann interessant für die Jury, dass man halt sagt, so wenn jemand noch keinen Kontakt damit hatte und davon geht man ja bei dem Zielpublikum des Spiels des Jahres aus, dass die wenig bis gar keinen Kontakt damit hatten, ne? Also von daher, es macht auf jeden Fall mehr her als vielleicht solche Sachen wie Dizzle oder nochmal. Also ne, wenn man das schön einmalt, hat es ja schon einen ganz netten Effekt. Ja. Gut, dann mache ich mal mit meinem nächsten weiter. Und das ist Perfect Match von Schmidt Spiele. Das kennt man vielleicht auch im englischsprachigen Raum unter dem Namen Wavelength. Also auf einer Wellenlänge quasi. Wird auch gut übersetzt, wie man sieht. Und bei dem Spiel, wer es noch nicht kennt, geht es darum, dass man mit so einem wunderbaren Gimmick arbeitet, bei dem man eine Skala abdeckt, dann verdeckt diese Skala dreht und dann so einen kleinen Mechanismus hat, wo dann der Tippgeber dies aufdecken kann für sich, guckt, wo liegt die Skala? Also man hat quasi so einen Halbkreis ist offen und darauf befinden sich dann die Zahlen 2, 3, 4, 3, 2 wieder. Und die nehmen so, keine Ahnung, vielleicht ein Sechstel oder ein Siebtel von der gesamten Halbkugel da ein. Und ja, man muss halt versuchen, den anderen einen Tipp zu geben, sodass diese Nadel, die da auch angebracht ist, auch wirklich direkt da landet, wo die 4 ist, also die Maximalpunktzahl. Und die kann natürlich ganz am anderen Ende der Skala sein, also ganz links, ganz rechts oder irgendwo in der Mitte. Und darauf hinzuweisen, hilft einem ein Kärtchen, was jedes Mal zufällig gezogen wird. Zum Beispiel steht dann da in diesem Beispiel, was halt immer beiliegt in dem Heftchen, ist heiß und kalt. Ja, also links ist heiß, rechts ist kalt und man sagt Kaffee, weil man meint, Kaffee ist das perfekte Ding, was in der Mitte sein müsste. Denn Kaffee ist weder kalt, noch ist Kaffee besonders heiß, denn es gibt auch Vulkane oder die Sonne. Das ist halt eins dieser Kriterien, die das Spiel halt so interessant macht für mich. Man muss halt den anderen komplett einschätzen können. Sowohl, wie findet er das, also wiefern interpretiert er diesen Gegenstand oder das Ding, was er gerade gesagt hat, als auch, welche Skala wendet er an. Ja? Also letztens hatten wir groß zu klein, glaube ich, war das. Und ich habe gesagt Jupiter. Und da war zum Glück jemand dabei, der kannte sich ein bisschen aus. Der hat dann das so interpretiert, dass ich meinte, okay, das ist schon ein ziemlich, schwer. Jupiter habe ich gesagt. Und er meinte, ja, es gibt nicht viele schwerere Sachen. Zum Beispiel die Sonne könnte schwerer sein oder auch so ein schwarzes Loch halt, ne, also durch die Anziehungskraft etc., schwarze Materie, was weiß ich. Und er hatte recht. Ich habe genauso gedacht, dass es nicht viel Schwereres gibt, aber dass es auch nicht das Schwerste ist. Und man hätte auch sagen können, okay, nicht nur planetenmäßig, sondern im gesamten Universum vielleicht verglichen dazu oder was weiß ich. Oder dass man halt nicht weiß, dass der Jupiter so schwer ist oder dass er vielleicht groß ist, aber vielleicht ein Gasplanet und deswegen nicht schwer ist, was weiß ich. Also das ist dann schon eine gewisse Herausforderung, sowohl die Skala zu erraten, also von wo bis wo, als auch dann die Einschätzung zu machen. Also man sagt, sauber oder unsauber, hygienisch oder unhygienisch, und der eine sagt, unser Bad, und dann sagt vielleicht die Frau des Hauses, ja, unser Bad ist sehr sauber, weil ich das sauber mache, und der Mann sagt vielleicht, nee, Schatz, du machst es nicht so sauber, deswegen ist es nicht so hygienisch. Führt meistens dann zu Streitigkeiten am Tisch, wenn man bei sowas landet, aber das geht auch schnell wieder vorbei und ist halt sehr, sehr witzig.
Bis jetzt habe ich nur die Verpackung gesehen, fand sie interessant, habe es mir dann durchgelesen, und das, was du so erzählst, macht auf jeden Fall Spaß, es endlich zu spielen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich das Spiel auch am Anfang erstmal nur gesehen, also ich habe gesehen, Wolfgang Warsch macht eine Kickstarter-Kampagne. Da dachte ich so, okay, Spiel, sieht nicht so interessant aus, ich finde es ein bisschen überproduziert, gehst du nicht mit. Dann habe ich ein paar Leute darüber reden hören und die hatten so viel Gutes darüber zu berichten und es klang so witzig, dass ich dachte, okay, jetzt holst du es dir. Und ich muss sagen, wir hatten jedes Mal Spaß. Also auch immer danach zu fragen, ey, was hast du dir dabei gedacht? Also nicht böse zu fragen, was soll der Scheiß? Da müsste man doch davon ausgehen, das, sondern einfach zu sagen, ey, wie kommst du darauf, dass so eine zweispurige Autobahn irgendwie bei 70% links liegt? Und dann erklärst du es und dann, ach ja, natürlich, okay, ja. Und das ist schon echt witzig. Und dann dieses so, ja, noch einen Schritt weiter links, einen Schritt weiter nach rechts drehen oder auch, Mensch, ich hatte am Anfang komplett richtig, dieses Hin und Her ist schon witzig. Und ich muss sagen, wir spielen selten die gegnerische Variante, also dass zwei Teams gegeneinander spielen, weil da auch sonst die anderen meistens raus sind mit nur, sie können nur sagen, ob links oder weiter rechts. Sondern wir spielen häufig diese gemeinsame Variante, weil wir auch nicht so große Gruppen haben aktuell, sondern nur Vierergruppen. Und dann sagen wir halt so, okay, hier, wir spielen das gemeinsam und versuchen halt eine möglichst große Punktzahl zu haben. Und bevor sich jetzt jemand beschwert, nein, wir treffen uns nicht, wir machen das über Skype. Und es gibt tatsächlich auch schon wohl eine App, die das abbildet. Ich kann die noch mal in die Shownotes packen. Beziehungsweise nicht eine App, sondern es ist irgendwie ist es schon eine App, aber sie ist halt online verfügbar. Über den Browser auch. Und das kann ich nur empfehlen, dass man sich das mal an gemeinsamen Spieleabend gönnt. Genau. Und damit wäre ich tatsächlich auch schon durch, was Perfect Match angeht, und würde an dich übergeben.
Dann kommt wieder ein lustiges Partyspiel bei mir. Team 3. Also, es erinnert mich so ein bisschen wie jetzt der letzte Gewinner, Just One. Man spielt wieder miteinander, nicht gegeneinander, ein Teamspiel. Es hat einen super hohen Spielwert. Kleiner Kritikpunkt, also Team 3, wenn man es sich kauft, kann man es nur zu dritt spielen. Es gibt eine grüne, eine pinke Version. Und wenn man beide Versionen hat, dann kann man es zu sechst spielen. Also ist man zwar ein bisschen eingeschränkt, aber es ist einfach wirklich lustig, Chaos, mir macht es wirklich Spaß und es ist sogar eine Mini-Erweiterung beim Spiel dabei. Vielleicht, wenn es Spiel des Jahres wird oder weit oben ist, gibt es vielleicht noch eine Spezialversion, wo beide Versionen in einer Box sind. Und ja, also mir hat es wirklich gefallen.
Ja, also ich kann dem echt nur zustimmen. Dieses typische Prinzip nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, ist halt richtig witzig umgesetzt. Einziger Nachteil, den ich an dem Spiel aktuell sehe, dass man halt vielleicht denken könnte, das Spiel ist zu dritt gut spielbar. Ja, man kann das zu dritt spielen, aber das ist halt nicht das Witzige daran. Also ja, ich gucke, ob wir das hinbekommen oder wir stoppen die Zeit, das ist halt nicht witzig. Witzig ist, sich in Dreiergruppen gegenüberzusitzen und panisch rüber zu gucken als Erklärer und den anderen anzuschreien, dass er das, wie er es machen muss, oder das halt so zu suggerieren und wie damit der andere es vernünftig erklärt. Und das ist halt echt der Witz an der Sache. Aber man muss halt wirklich sagen, das Spiel ist gut zu sechst und nur zu sechst. Und das könnte halt kompliziert, das könnte dem Spiel echt das Genick brechen. Wobei ich echt der Meinung bin, das Spiel gehört für mich nicht nur auf die Liste, sondern ist für mich ein echt Nominierungstitel, weil es halt einfach richtig viel Spaß bringt und diesen Spirit auch ziemlich gut einfängt.
Absolut, absolut. Wie gesagt, 3 und 6, das eine sind ein bisschen wenig, das andere ist für viele Gruppen schon groß, aber ja, wirklich lustig.
Gut, dann bringe ich mal noch ein Spiel rein, von dem ich denke, dass es an sich eine gute Chance hätte, aber, und zu diesem Aber komme ich ganz am Ende, und zwar geht es um My City von Cosmos. Das ist ja, einfach gesagt, Plättchenlegespiel mit Legacy, ist von Rainer Knizia, und ja, wir versuchen halt wieder, ja, mit diesen Plättchen, die wir auslegen, möglichst viele Punkte zu machen. Und durch diesen Legacy-Charakter kriegt man andere Voraussetzungen oder andere Möglichkeiten, Punkte zu machen. Und das ist halt, glaube ich, für Familien auch mal was ganz Neues und was Herausforderndes auf eine gewisse Art und Weise und vielleicht spannend, sowas zu spielen, weil viele der Legacy-Spiele doch eher Kennerspielern vorenthalten, sondern viele von diesen Legacy-Spielen ausschließlich für Kennerspieler waren, aufgrund der Komplexität. Der Punkt, warum ich jetzt denke, dass das keine Chance dieses Jahr hat, aber meines Erachtens nach raufgehören würde, ist, dass es zu spät kam. Und zwar wurde es wohl erst, also vielleicht irre ich mich da, aber es wurde wohl erst so Anfang, Mitte März, glaube ich, erst ausgeliefert. Und nun wissen wir, dass da schon langsam Corona am Marschieren war, und ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel nicht ausführlich genug getestet werden konnte und dass man deswegen sagt, okay, das Spiel beziehen wir mit ins nächste Jahr mit ein, also für 2021 denn, und geben es ihm dann die Chance, wobei es natürlich dann vielleicht schon wieder außerhalb der Sichtweite, sag ich mal, ist. Also für mich ein Kandidat, aber eventuell aufgrund der aktuellen Situation vielleicht nicht ausführlich genug testbar. Weil die Jury wird natürlich auch immer gucken, wie spielt sich das in diesen Gruppen. Und aktuell können sie das nicht machen, außer sie sagen hier, ich schicke dir das zu und du sagst mir am Ende, oder die stalken die anderen über eine Skype-Cam. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das müsste man mal die echt mal fragen, wie die das denn die letzten paar Wochen eventuell getestet haben.
Ist bei mir auch auf der Liste, auch aus dem Grund, ein breites Publikum kann endlich Legacy spielen und es wird ja auch nichts zerstört.
Nee. Wobei, ich glaube, du kannst es nicht immer von vorne anfangen zu spielen.
Ja, man macht ja so, ich glaube, das sind 8 Umschläge, die da drin sind, hä? Die holt man dann raus.
Ja, es sind ein paar Umschläge. Ich bin mir auch nicht genau sicher, wie viele Kapitel das sind. Aber ja.
8 Kapitel, das weiß ich.
8 Kapitel, okay. Auf jeden Fall klebt man was auf, und ich glaube, gehört zu haben, man kann es danach weiterspielen ab irgendwie ab 4 irgendwas, Kapitel 4 oder ab Station 4, ich weiß es nicht genau. Aber es soll wohl nicht so richtig optimal sein.
Ah, okay.
Ja, aber ich weiß nicht, wenn man halt so viele Zeit oder so viele Stunden investiert hat und sagt, ey, das war jetzt richtig geil und man möchte es nochmal spielen, kann man sich auch nochmal holen. Also ich finde jetzt, wenn man irgendwie 30 Stunden damit gespielt hat und sagt, ey, das Spiel macht in dieser einen speziellen Variante nicht viel Spaß, lass uns das nochmal von vorne spielen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht das Dramatischste. Oder wäre jetzt nicht das Kriterium, wo ich sage,
Ich
das
gebe
fliegt
dir
raus,
recht.
sondern für mich ist das Kriterium, was dem Spiel jetzt das Bein stellen könnte, um noch eine Metapher in den Raum zu führen, dass es einfach zu spät kam. Und ich glaube, wenn es nicht zu spät kam, hat es sehr gute Chancen. Wenn es zu spät kam, dann glaube ich, hat es nächstes Jahr immer noch eine Möglichkeit, den Rang sich zu holen, mindestens nominiert zu sein.
Ja. Würde ich auch so sehen. Also, hast du es eigentlich schon gespielt? Nein, hä?
Nee, aktuell finde ich das, oder ist es für mich schwierig, das vernünftig zu spielen. Ja, ich finde, das Spiel, weiß ich nicht, das will ich jetzt nicht einfach nur so anfangen und dann nachher liegt es halt so rum, sondern ich will mir halt auch sicher sein, dass ich das gebührend spielen kann. Und aktuell muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich viel beim Online-Spiel und kaufe kaum was Neues. Oder eigentlich habe ich bisher nichts Neues gekauft, abgesehen von Sachen, die im Angebot waren, die ich mir eh in die Sammlung holen wollte. Aber da ging es nur um den Sammelwert und nicht darum, dass ich das jetzt zu Hause spielen will, weil aktuell ist das fast nicht möglich. Ne?
Ich geb dir recht. Im Grunde will man das Spiel in einer schönen Viererkombination spielen, die auch oft zusammenkommt und das dann gemeinsam zu erleben, ha?
Genau. Ich meine, ist ja auch ein Familienspiel, das heißt, rein theoretisch, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Alter das ist, rein theoretisch könnte ich es mit dem Kind spielen, aber ja, ich will jetzt auch nicht private Sachen ausbreiten hier. Es ist gerade nicht möglich, das so umfänglich zu spielen, wie ich das gerne möchte. Also von daher muss ich das leider zurückstellen an der Stelle. So, dann mach du mal deinen nächsten Kandidaten.
Mein nächster Kandidat ist Tiny Towns.
Oh
Kennen
ja.
bestimmt auch schon viele. Auch wieder, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, man kann es alleine spielen und man kann es sogar mit 6 Leuten spielen, was im Grunde eine sehr große, breite Masse zugänglich dadurch ist. Es ist ein schnelles Spiel, kaum Downtime, alle machen wieder alles gleichzeitig. Nehmen sich Rohstoffe, platzieren irgendwelche Gebäude und es ist schnell zu erlernen. Also die Regelerklärung, ich habe da mal in der PDF reingeschaut, ich glaube, die hat auch nur 4 Seiten oder so. Also jetzt abzüglich von den Erklärungen von den einzelnen Karten. Und es gibt schöne Holzgebäude. Also die Qualität ist schön, ja, viel Holz. Gefällt mir auch immer sehr gut. Ja, man kommt schnell rein. Ja, also ich sag mal, es erfüllt sehr viele charakteristische Sachen, die eigentlich ein Spiel des Jahres brauchen. Ob sehr, sehr viel Neues dabei ist. Und ich denke, es sind halt viele Mechanismen, die man schon aus anderen Spielen kennt, mit einem neuen Outfit. Und ob das dann reicht, weiß ich nicht. Aber bei mir ist das Spiel ziemlich weit oben.
Gut, also ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut, was das angeht, durch diesen Mechanismus, dass man sich halt auch wirklich selbst schön blockieren kann und dass man auch völlig mit jedem Spiel auch dazulernen kann, um sich nicht zu blockieren. Und wenn dann Downtime entsteht, dann ist es meistens ja tatsächlich am Ende, dass man sagt, ich kann nichts mehr machen. Okay, ihr spielt noch, ich gehe auf Toilette oder ich hole mir jetzt eine Coca-Cola. Ha, Werbung untergebracht, sehr gut. Das finde ich gut, weil mittendrin Unterbrechung ist Kacke, weil du musst dabei bleiben. Aber eine Unterbrechung zum Ende, dass du sagst, ja, gut, die nächsten 5 Minuten könnte ich zugucken, egal. Ich mache halt kurz was anderes. Das passt dann wieder, muss ich sagen. Und das ist, finde ich, auch echt nicht schlimm dann. Bei dem einen Punkt, wo ich dir wieder widersprechen muss, ist tatsächlich die Einordnung. Ich bin der Meinung, es gehört ins Tennisspiel des Jahres. Und zwar aus folgendem Grund. Du hast ja schon gesagt, du hast wenig Regeln, abgesehen von diesen Sachen für die einzelnen Gebäude, ne? Und ich glaube, das kann man sehr gut vergleichen mit, was war das? Quacksalber von Quedlinburg. Da war es ja auch so, es ist ziemlich einfach, das rauszuziehen unter der Grundvariante, aber es gibt noch weiterführende Varianten, wo die anderen Gebäude, beziehungsweise bei Quacksalber, die anderen, die Zutaten andere Eigenschaften haben, ne? Und ich, das ist ja, Quacksalber wollte ja damals eingeordnet bei Kennerspiel, obwohl ich persönlich auch dachte, das wäre Familienspiel und wurde eines Besseren belehrt. Das ist wahrscheinlich dann jetzt die Erfahrung, die ich mitbringe, dass ich dann denke, okay, an sich ist das Grundspiel sehr, sehr einfach, aber man möchte natürlich schon nach dem ersten Spiel sagen, okay, wie sieht's mit den anderen Gebäuden aus? Und dann ist es wieder vielleicht den Schritt zu kompliziert, dass du sagst, das kannst jetzt mit dem Kind vielleicht nicht direkt spielen oder dass es dann wieder zu viel zu beachten ist. Wobei ich halt auch, wie gesagt, finde, für mich persönlich ist natürlich auch Quacksalber von Quedlinburg ein Familienspiel. Aber man weiß ja nun mittlerweile, dass die Spiel des Jahres, Jury Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres ein bisschen anders wertet von dem Niveau her, als es bei dem Vielspieler der Fall sein könnte oder der Fall ist. Und deswegen, für mich persönlich, stimme ich dir auch komplett zu. Gehört für mich mindestens auf die Liste, wenn nicht sogar nominiert. Aber halt mit einem K davor.
Wenn du es mir erläuterst, der Mats bei mir auch immer mehr. Also klar, diese ganzen Möglichkeiten, wenn man andere Kartenset benutzt, die sind halt gewaltig. Und dann gibt's wahrscheinlich auch tolle Strategien und alles. Und das ist dann halt ein Kennerspiel.
Also Kennerspiel im Sinne von gehobenes Familienspiel, ne, wie es nach der Jury ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht auch echt Bock. Ne? Also ich glaube, da kann eine Familie, die da Bock drauf hat, auch richtig schön dran reifen, sag ich mal, an dem Prinzip. Und wie du schon sagst, schöne Strategien sich ausdenken, weil auch die Varianten ja so groß sind, dass du halt selten dabei bleibst und sagst, ja okay, wir spielen das jetzt nochmal genau so, damit ich da meine Strategie anwenden kann, sondern es ist häufig so, dass was ganz anderes dann liegt oder die Hälfte von dem Gleiches und was anderes dann zukommt und dann ist es doch wieder ganz anders zu bewerten, die Situation, und da muss man sich halt doch wieder Gedanken machen, und das finde ich halt auch sehr spannend, muss ich sagen. So, dann mache ich mal noch das letzte Spiel auf meiner Liste. Und das ist mehr sowas wie eine Honorable Mentions. Für mich gehört Q-Birds irgendwie dazu, aber ich glaube, also ich habe davon jetzt leider noch nicht so viel gehört als Medienecho, aber ich habe es schon gespielt und ich finde es echt angenehm, weil es ein sehr schnelles, sehr einfaches Kartenspiel ist, bei dem ja auch die Grafik wirklich total witzig gelungen ist. Also es hat ein bisschen was von Pixel-Optik. Die Vögel, die da abgebildet sind, wie man schaut, sind Q-Birds, also quasi kubistische Vögel, die sind alle sehr rechteckig. Das Ziel des Spiels ist diverse Mengen von Vögeln zu bekommen. Ich glaube, da kann man das ein bisschen wie Bonanza vergleichen, dass du halt X von einer bestimmten Rasseart haben musst. Und dann darfst du halt die abschmeißen und kriegst dafür Punkte. Und um die Vögel zu bekommen, musst du aber immer einen Vogel legen, einer bestimmten Art, und alles, was du zwischen dem Vogel, der schon liegt, und dem Vogel, den du legst, die beide zur gleichen Art gehören, das dazwischen liegt, das bekommst du. Habe ich das richtig erklärt? Ich glaube, du kennst das Spiel sogar richtig gut.
Ja, ich habe es auf der Messe mehrfach erklärt, obwohl es ausverkauft war. Aber manche kamen und haben es sich erklären lassen. Ich gebe dir absolut recht. Es ist Bonanza anders und es spielt sich super schnell runter. Und für mich wieder ein Pluspunkt, man kann es mit 5 Leuten spielen. Das ist bei mir immer eigentlich wichtig.
Ja, also von daher für mich definitiv für die Liste geeignet. Oder für jeden, der halt was Schnelles, Einfaches möchte. Aber ich habe bisher, abgesehen von dem eigenen Umfeld nicht so viel davon gehört. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie das bei der Jury ankam. Und damit wäre ich mit meiner Liste am Ende. Aber ich glaube, bei dir ist noch was drauf, oder?
Ich habe es entfernt sozusagen, beziehungsweise es ist gerade von meiner Liste noch runtergeflogen. Also es wäre Palm Island, aber ich habe auch für mich nur gesagt, da ist ein Einer- beziehungsweise Zweier-Spiel ist, wird es eh nicht gewinnen und dementsprechend, ich fand es nur interessant für dieses Jahr.
Ja, das stimmt. Das wäre so ein typisches Honorable Mentions, wo man sagt, ja komm, lass uns mal raufpacken, um das ein bisschen zu würdigen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das an sich nicht den Reiz darstellt. Also ich glaube, das ist so ein typisches, ich habe da Bock drauf, weil ich Spieler bin und auch gerne alleine spielen möchte, aber ich glaube, generell verbinden die Leute das Brettspiel-Hobby nicht damit, dass man alleine irgendwo sitzt.
Genau das.
Oder steht. Gut, das heißt, wir sind tatsächlich beide durch die Liste durch. Dann würde ich dich mal bitten, deine Top 3, also du musst nicht sagen, wenn du nicht möchtest, wer Spiel des Jahres wird. Wem wird es ausreichen, wenn du mir deine 3 Nominierten sagst?
Ja. Eine Sekunde, einmal nochmal durch. Tiny Towns, Kartograf und Harry Potter.
Oha, ich hätte jetzt echt gedacht, dass mir den noch ein anderes Spiel oben drauf liegt, aber ja, interessant. Ich bin gespannt. Bei mir ist es tatsächlich die Crew, wobei da halt natürlich die Frage ist, in welche Richtung geht's, ne? Dann für mich noch Perfect Match. Und Team 3 ist vielleicht auch ein bisschen Vater, der Grundsatz der Gedanken, irgendwas. Jedenfalls ist für mich Team 3, hätte ich es gern drauf, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich so akzeptiert wird, diese große Einschränkung. Ne? Und wie ich vorhin schon gesagt, für mich ist My City würde, glaube ich, Team 3 verdrängen, wenn My City noch auf die Liste kommen dürfte. So, also ich habe es ja vorhin erklärt. Also sofern My City noch getestet werden konnte, würde ich sagen, Team 3 runter, My City drauf. Also falls mich ja später jemand darauf festnageln möchte, dann habe ich das so gesagt.
Finde ich auch echt, echt gut. Und wie gesagt, The Crew wäre bei mir auch mit dabei. Aber es gibt halt schon sehr, sehr viele Stichspiele. Also bei mir wäre Crew Nummer 4.
Ja, da ist natürlich auch nicht verkehrt, diese Einschätzung. Dann, als letztes, bevor wir dann heute diese Episode schon beenden, Kennerspiel des Jahres wird definitiv in einer anderen Episode stattfinden, möchte ich noch Knuts Liste nennen. Und zwar hat Knut auf der erweiterten Liste geschrieben, Team 3, Pictures, Tiny Towns und Draftosaurus. Und zu seinen drei Spielen, die auf die Nominiertenliste kommen, zählt er My City, The Crew und, jetzt hören wir, Runestones. Ich habe Runestones nicht gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass es eher in die Richtung Kennerspiel geht. Aber da kann ich leider nichts zu sagen. Das wird Knuts Aufgabe.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ne? Ah ja, gut. Ist jetzt nicht dramatisch. Ich werde Knut schelten, sobald ich ihn sehe. Nee, aber er hat auch gesagt, ja, My City findet er auch richtig gut. Da ist er gerade am Spielen. Macht ihm total Bock. Auch er hatte das Kriterium mit der Zeit nicht im Blick. Mir ist es auch erst, ja, sag ich mal, vor kurzem klar geworden. Aber wie gesagt, ob ich da mit Recht habe oder falsch liege, werden wir, glaube ich, erst demnächst sehen. Und damit würde ich sagen, erstmal Robert.
Ich glaube, Mitte Mai werden wir es sehen, oder? Wie war das nochmal?
Ja,
zumindest genau, die Nominierungsliste.
Offiziell ist, glaube ich, der Termin der 18. Mai, nicht wahr? Also ich glaube, es gesehen zu haben.
Ich bin gespannt und freue mich, wie wir da so getippt haben.
Ja, also du weißt ja, für jeden richtigen Tipp gibt man einen aus oder sowas in der Art. Oder wer auch immer, entweder der richtige Tipp oder der anderen. Wir geben gegenseitig einen aus, sodass wir nichts mit ausgeben müssen und dann passt das schon wieder. Ich danke erstmal dafür, dass du so tatkräftig eingesprungen bist und ein bisschen neues Blut, sag ich mal, in die ganze Sache reinbringst. Und freue mich schon darauf, dass wir uns dann für das Kennerspiel auch nochmal zusammensetzen.
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein durfte. Also hat wirklich Spaß gemacht. Also es ist immer interessant, wie die einzelnen Leute da so rangehen, was man da so beachtet. Und ja, Kennerspiel, ich glaube, das wird noch schwieriger. Obwohl ich ja schon viele Kennerspiele laut deiner Aussage genannt habe.
Ja, also ich sag mal so, ich würde es dir verbieten, dieselbe Spiele nochmal auf die Kennerspielliste zu packen. Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt auch Leute, die über meine Liste gucken und sagen, keine Ahnung, was soll das? Ich kenne auch nicht jedes Spiel und vielleicht habe ich auch was übersehen. Also wer weiß, wer weiß. An sich finde ich das erstmal schön, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Robert, nochmal danke dafür, dass du eingesprungen bist. Wir hören uns wieder demnächst. Bis dann. Ciao.
Ciao.